Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Den Rapper Tarek kennen Fans des deutschen Hip-Hop natürlich von der Formation KIZ. Jetzt war es an der Zeit, ein Soloalbum zu machen, meinte er, und hat es mit Golem gestern veröffentlicht. Ich habe schon Ende letzten Jahres mit ihm gesprochen, unter anderem über den Titel Golem. Eine Anspielung nämlich auf ein von Menschen geschaffenes Wesen aus Lehm in der jüdischen mystischen Tradition. Der Golem wurde von einem Rabbi gebildet, um seine Gemeinde vor Angreifern zu schützen. Nur irgendwann verlor der Rabbi die Kontrolle über ihn. Tarek hat mit der Musik auf Golem also auch ein Wesen geschaffen, über das er irgendwie die Kontrolle verlieren kann, oder?
Ja, also ich denke, das geht fast jedem Künstler so. Sobald die eigene Musik für die Öffentlichkeit zugänglich ist, weiß niemand, was damit passiert und was es für Auswirkungen auf einen selber hat. Deswegen fand ich das ein schönes Bild.
Aber Sie sehen sich nicht jetzt selbst auch als Golem, der im schlechtesten Fall mal austicken kann und nicht beherrscht werden kann?
Das ist sicher das ein oder andere Mal passiert, aber nee, also das Album heißt nicht deswegen so. Aber natürlich bin auch ich schon ausgetickt und außer Kontrolle gewesen.
Was war der Anlass dafür, jetzt ein Soloalbum zu machen? War es einfach an der Zeit, mal was allein zu machen? Also in Anführungsstrichen allein waren ja auch noch andere mit dran beteiligt, aber unter Ihrem Namen.
Ja, es ist eine Art Lebenstraum, den ich mir erfüllt habe. Einfach eine Art Weiterentwicklung für mich selber als Künstler, Solo-Songs zu schreiben und auch eher gesungene Sachen auszuprobieren. Damit es nicht eintönig wird nach 15 Jahren Musik, macht es Sinn, hier und da was Neues auszuprobieren. Deswegen habe ich das gemacht. Und auch, weil es eben, wie gesagt, ein Kindheitstraum gewesen ist und würde mich jetzt morgen ein Bus überrollen, dann hätte ich mich geärgert, dass ich das nicht. Falls man sich dann noch ärgern kann. Ja.
Falls das dann noch möglich ist, das genau. Ist die andere Frage.
Ja. Genau, dann vielleicht schwebe ich dann im OP über den Ärzten und denke mir, Mann, diese eine Sache hättest du noch machen können. Ja. Wenn das Leben wie ein Film an einem vorbeizieht, falls es wirklich so ist, wie die ganzen Leute immer berichten, dann habe ich noch ein interessantes Kapitel, was ich mir da angucken kann irgendwann.
Stichpunkt Weiterentwicklung. Ich habe mit diversen Künstlern und Künstlerinnen schon gesprochen, die auch dann, also wenn die halt Songs oder Kompositionen fabriziert haben, die irgendwann gesagt haben, ja, es gibt schon Dinge, die man natürlich dann immer wieder ähnlich macht. Und die haben sich zum Teil dadurch herausgefordert, dass sie vielleicht mal einen Song an einem ihnen bisher gar nicht so gelegenen Instrument komponiert haben oder so. Wie machen Sie das? Also um sich selbst vielleicht auch manchmal zu überraschen und nicht in irgendwelche Dinge zu verfallen, die ganz menschlich man dann immer wieder gleich macht oder ähnlich macht?
Ja, also wie ich vorhin schon meinte, einerseits ist es etwas anderes, gesungene Songs zu schreiben, dass man halt versucht, Melodiebögen zu finden, die sich nicht allzu sehr ähneln, die Rhythmik zu ändern und natürlich auch, dass ich mit meiner Band KIZ oftmals einen doppelten Boden in den Texten habe oder eine ironische Brechung, auf die ich bei meinem Soloalbum verzichtet habe. Oftmals, nicht immer. Mhm. Aber in den meisten Songs. Das ist auch eine Herausforderung.
Liebe, Tod, auch düster, verzweifelte Themen finden sich auf dem neuen Album. Durchaus einiges Autobiografisches. Ist deshalb auch das Cover mit dem Foto von Ihnen als kleiner Junge, der eher ein bisschen düster, trotzig, wütend dreinschaut, da drauf mit dem Hinweis auf diese autobiografischen Geschichten?
Ja, einerseits definitiv deswegen und andererseits, weil der Blick zu dem Vibe des Albums passt. Ne? Es ist ein düsteres Album, größtenteils jedenfalls. Und das hat gepasst. Und auch einfach, ich rede viel über meine Familienverhältnisse und die Vergangenheit. Und da passt ein Bild aus meiner Vergangenheit einfach gut.
Erinnern Sie sich noch dran an die Situation, als dieses Foto geschossen wurde?
Nein, ich weiß nicht warum. Es gibt ja Leute, die erinnern sich an ihren ersten Kindergartentag. Ich kann mich nicht so gut an meine Kindheit erinnern, leider. Deswegen weiß ich nicht, in welcher Situation das war. Ich denke mal, es wird nichts allzu Dramatisches sein. Also, das hoffe ich zumindest.
Ticket hier raus ist der Opener des neuen Albums und beginnt auch gleich mit einer, Sie haben auch gesagt, viel Autobiografisches, mit einer Anspielung auf die Krebserkrankung Ihres Vaters. Dann Worte wie verwesende Stadt, lebendig begraben in einem Sarg aus Stahl. Oder auch Feierabend und die Bahn ist voller Sklaven, nur so ein paar Bruchstücke aus dem Text. Sehen Sie sich auch als ein Teil dieser Sklaven oder ist das mehr eine Beobachtung?
Ich denke, ich bin sehr privilegiert dahingehend, dass ich von der Musik leben kann. Ich habe keine 40-Stunden-Woche und einen Vorgesetzten, der mir auf den Geist geht. Aber natürlich ist man trotzdem eingebunden in ein System, das einen... Also zum Beispiel, ich kann als Musiker nicht abschalten. Wenn ich abends auf der Couch sitze, dann habe ich schon oft die Situation, dass ich merke, okay, ich bin jetzt überhaupt nicht präsent. Und ich dann mit Familie dort sitze, nicht wirklich anwesend, weil ich an den nächsten Song denke. Und natürlich ist man als Künstler auch abhängig vom Feedback der Leute. Dementsprechend ist man schon auch in so einem Kreislauf, in so einer Art Hamsterrad. Aber meinst du, ist ein bisschen angenehmer, ja?
Ein angenehmeres Hamsterrad.
Genau, als das vieler meiner Freunde.
Ist das eine persönliche Momentaufnahme? Also dieser Song hier zum Beispiel, wo sie dann eben Ticket hier raus singen? Ja. Oder auch schon ein Blick auf die jetzige Zeit als besonders düster oder deprimierend oder kalt?
Es ist alles gleichzeitig, ne? Also ich meine, ich beschreibe in dem Song ja die Vergangenheit mehr oder weniger. Ich fahre zur Arbeit und betrachte die Leute in der Berliner U-Bahn, die alle mit Tunnelblick gezwungenermaßen irgendwie zur Schule oder zur Arbeit fahren. Und gleichzeitig ist es relativ aktuell, weil ich die Krebserkrankung von meinem Vater thematisiere. Und ich denke, es ist auch die Zukunft. Leider ist es.
Und auch die Gegenwart, ne?
Genau, es ist alles gleichzeitig so ein bisschen. Ne? Ich habe halt versucht, so eine Art Film vor dem inneren Auge ablaufen zu lassen und habe da verschiedene Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, reingepackt. Es ist sehr düster und nicht sonderlich optimistisch.
Mhm. In der Tat. Würden Sie wirklich gern ausbrechen? Raus aus Berlin, raus aus der Zeit oder wie auch immer?
Ich würde schon gerne woanders hinziehen. Also ich weiß jetzt noch nicht genau wo, weil dieses Gefühl, dieses Grundgefühl, das kann einen überall hin verfolgen. Letzten Endes kann ich auch auf den Malediven am Strand sitzen und mich unwohl fühlen. Ne? Ich glaube, das ist so ein Gefühl der Sehnsucht, dass man irgendwo ankommen möchte. Und das kann man am ehesten in sich selber finden. Also ich glaube, die äußeren Umstände sind da nicht so wichtig wie die innere Ausgeglichenheit und Resilienz oder wie man das nennt.
Genau, das wäre das Fremdwort.
Ja. Habe ich neulich gelesen.
Kann man dann im Interview auch gut mal anbringen.
Genau.
Gerade mit dem Deutschlandfunk.
Ja, es klingt sehr anspruchsvoll.
Genau.
Wieder mal springt irgendjemand auf das Bahngleis und der Rest von uns kam später zur Arbeit. Mein Kollege fragt mich, Tarik, na, wie geht's? Jede Menge Rechnungen und mein Vater hat Krebs, doch ich sage alles okay. Über uns thront die verwesende Stadt, zerkratzte Fenster zeigen ewige Nacht. Ein schwarzer Tag in einem schwarzen Jahr, lebendig begraben in einem Sarg aus Stahl. Ich brauche das Ticket hier raus, irgendwann ticke ich aus. Das Ticket hier raus, das Ticket hier raus, das Ticket hier raus. Vielleicht ist der nächste Text, den ich tippe, das Ticket hier raus. Ticket hier raus, das Ticket hier raus.
Wie Sie selbst schon sagten, Sie erzählen auch von der Erkrankung und dem Tod Ihres Vaters. Der erste und auch der letzte Song rahmen quasi dann das Album ein, wo das dann erzählt wird. Hat Sie dieses Erlebnis der Krankheit und des Sterbens, hat Sie das verändert?
Es hat mich definitiv verändert. Ich denke, ich bin etwas lebensbejahender unterwegs und auch es ist komisch darüber zu reden. Es fühlt sich immer so wie so ein Marketing-Move an. Aber mein Vater war Musiker und er hat seine Musik leider nie rausgebracht. Und letzten Endes war das der ausschlaggebende Grund für mein Album, dass ich gesehen habe, es kann schnell vorbei sein. Und dann bereut man, wie ich vorhin schon meinte, das, was man nicht getan hat. Definitiv, ja. Das hat mich verändert. Die Antwort ist ja.
Wie ich gelesen habe, war Ihr Vater durchaus auch sehr an Funk-Music interessiert und großer Prince-Fan, hat Sie da wohl auch auf das eine oder andere Konzert oder zumindest auf eins mitgenommen von Prince. Sind so Sachen wie in diesem sehr funky Song Nubischer Prinz auch eine musikalisch so eine kleine Referenzanspielung auf Ihren Vater, der eben dieser große Prince-Fan war?
Ja, ich denke tatsächlich, dass das einer der Gründe war, warum ich das aufs Album genommen habe, das Lied. Ich hatte überlegt, ob es den Gesamteindruck nicht ein bisschen stört, aber ich finde, ein Album ist wie so eine Achterbahn. Ne? Es braucht seine Höhen und seine Tiefen. Da hat man mal einen rhythmisch etwas schnelleren Song, schneller gerappt oder schneller gesungen und etwas auflockernd zwischen den etwas düstereren Liedern. Ich glaube, ihm hätte der Song sehr gut gefallen, ja.
Letzte Chance zum Beispiel, da geht es um häusliche Gewalt, ein richtig heftiges Thema.
Ja.
Also sie singen oder rappen zum einen in der ersten Strophe, glaube ich, das Kind kriegt quasi mit, wie der Vater die Mutter missbraucht. Und dann in der zweiten Strophe, sie oder der Ich-Erzähler, wie auch immer, wird quasi selbst zum Täter. Also das Opfer wird zum Täter.
Ja.
Zitat, schwaches Selbstbewusstsein auf starken Schultern. oder bald bin ich groß genug, dann halte ich ihn auf. Er kriegt aber dann doch wieder eine letzte Chance. Und dann fragen sie, kann man seine eigene Mutter hassen? Und da frage ich mich, warum auch der Hass auf die Mutter, also das Opfer, und weniger auf den Täter? Oder kommt das nur so bei mir so an?
In diesem Song habe ich meine Beziehung zu dem Mann meiner Mutter, nicht meinem Vater, und meiner Mutter verarbeitet. Es ist ein sehr sensibles Thema. Ich habe das nicht eins zu eins so erlebt, wie es in dem Lied ist. Es ist wie immer eine Art Film, der vor dem inneren Auge ablaufen soll. Und ich fand den Kreislauf interessant von dem Leidtragenden, von solchen Familienverhältnissen bis hin zum Täter. Und dass man sagt, ich habe mich nie gerecht, im Spiegel sieht mich ein feiger Hund an, schwaches Selbstbewusstsein auf breiten Schultern. Ich meine, das beinhaltet ja mehr oder weniger, dass man diese Person natürlich dann auch verabscheut und gleichzeitig diese Scham oder diesen Komplex entwickelt hat, dass man sich da irgendwie nie für sich selber gerade gemacht hat sozusagen und das dann halt schwacherweise an der Person, die einem selber am nächsten ist, der eigenen Partnerin, dann wiederum auslässt. Ich denke nicht, dass man in dem Song den Eindruck hat, dass der eigentliche Täter, wie gesagt, nicht verabscheut wird.
Ja, das war vielleicht auch ein bisschen überspitzt formuliert von
genau,
mir.
Genau,
ja.
Also aber der Mechanismus, dass man sich das anguckt und sich denkt, warum muss ich mir das antun? Warum lässt du das zu? Ist natürlich, wenn man jetzt erwachsen ist und sagt, ja, sie ist ja auch die Leidtragende davon. Wäre es Victim Blaming, ne? Da gibt es ja auch diesen schönen Begriff für. Aber als Kind siehst du das nicht so. Du denkst ja einfach nur, dieser Mensch hier ist neu in unserem Leben. Warum mutest du mir das zu? Und dass daraus Wut entstehen kann und du die falschen Schlüsse ziehst als Erwachsener, das habe ich in meinem nicht Bekanntenkreis, weil mit solchen Leuten will ich nicht unbedingt was zu tun haben, also nicht Freundeskreis, also, sondern Bekanntenkreis, da kriegt man sowas natürlich mit. Ne? Falsches Männlichkeitsempfinden, falscher Stolz und so weiter und so fort, dass man dann irgendwie, Gott, das ist ein schwieriges Thema. Also auf jeden Fall, dass man dann irgendwie so eine Art Groll gegen Frauen mit sich herumträgt. Das finde ich, habe ich sehr oft erkannt und sehr oft bei anderen Männern gesehen sozusagen.
Und haben auch erkannt oder vermeintlich erkannt, worauf das eventuell zurückzuführen ist.
Ja, ja, natürlich. Ich finde es nicht richtig, aber ich kann nachvollziehen, warum manche Leute so sind. Ne? Es ist wie so eine offene Wunde. Ich meine, sie verletzen sich, verletzen natürlich ihre Frauen und ihre Familien in gleichem Maße, wie sie das erlebt haben. Und sie selber sind ja auch letzten Endes bemitleidenswerte Kreaturen. Das ist sehr tragisch. Also alle... Da können einem alle nur leid tun, ja.
Und gerade als Kind kann ich natürlich auch durchaus nachvollziehen, warum man sich denkt, verdammt nochmal, Mutter, warum lässt du dir das gefallen? Du bist doch auch erwachsen, du kannst doch auch gehen, kannst sagen, stopp, nicht weiter.
Ja, aber so einfach ist es.
Ich weiß, dass es nicht so einfach ist, klar, aber dass man die Gedanken hat von wegen, mein Gott, dann geh doch einfach, das kann ich schon auch durchaus nachvollziehen.
Ja, muss man auch gucken, wie es um die Psyche der Frau, des Opfers in diesem Falle bestellt ist, ne? Warum man vielleicht auch sich so lange dieser Sache aussetzt und dann irgendwann hast du ja auch die Situation, ich habe so viel Zeit jetzt in diese Beziehung investiert, vielleicht finde ich niemanden neuen mehr und so. Es ist, alleine wenn ich schon darüber rede,
kommt das Grauen hoch.
Kommt das Grauen hoch, ja.
Tarek von KIZ im Korso-Gespräch über sein Soloalbum Golem. Auf Tour ist er ab Mitte Februar.